Deutschlandfunk, Kultur heute.
Packende Reden von Deutschlands Politikern sind rar. Das hat sich ja auch mit der Geschichte des Nationalsozialismus zu tun. Nach 1945 war eine klare Abgrenzung von Pathos und Suggestion vom Duktus der Beschwörung geboten. In Erinnerung bleiben Willy Brandts Regierungserklärung von 1969, mit der er mehr Demokratie wagen wollte, oder Richard von Weizsäckers Rede von 1985, in der er den 8. Mai 1945 einen Tag der Befreiung nannte. In jüngster Zeit sicher auch Olaf Scholz' Zeitenwende-Rede. Das ist insgesamt nicht viel für knapp 75 Jahre Bundesrepublik. Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck dürfte mit seinem Appell zu Israel und Antisemitismus am 2. November der Platz in der Reihe denkwürdiger Reden allerdings sicher sein, gemessen an der Aufmerksamkeit von nahezu allen politischen Lagern. Warum diese Rede so begeistert aufgenommen wurde, darüber habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Astrid Sevy gesprochen, die sich mit dem Sound der Macht, so der Titel ihres Buches, beschäftigt hat und die demnächst gemeinsam mit Julian Müller das Buch Politische Redeweisen veröffentlicht. Ich habe sie gefragt, wie sie sich den Nachhall auf Habecks Videoansprache erklärt.
Also diese Rede scheint mir doch davon zu zeugen, dass es so ein Grundbedürfnis der Öffentlichkeit nach Orientierung gibt und vor allen Dingen auch nach einer Aussprache von zum Teil ja auch Selbstverständlichkeiten beziehungsweise Gewissheiten, wenn sie denn unter Druck geraten. Also die inhaltliche Dimension dieser Rede Robert Habecks ist ja eigentlich ganz interessant zu beobachten, ist ja nichts, was wir bisher nicht schon lesen konnten, sondern es ist wirklich mal ein dezidiertes Ausbuchstabieren der bisherigen außenpolitischen Linien und dann ja auch vor allen Dingen der innenpolitischen Konsequenzen. Und das scheint mir dann doch ein Dokument dafür zu sein, warum politische Reden Orientierung stiften können, warum sie auch einmal davon zeugen können, dass sich bürgerliche Gesellschaften, Öffentlichkeiten eigentlich sowas wie Selbstauskünfte in politischen Reden wünschen. Also wo sind wir gerade? Wo stehen wir gerade? Was ist politisch wichtig? Und worauf kommt es jetzt an?
Er hat eben diesen eigenwilligen Redestil. Er lässt sich ja im Grunde genommen beim Denken zuschauen. Schafft das Nähe und Authentizität?
Ja, das Interessante an Robert Habecks Redestil oder Redeweise ist ja, dass er ganz oft so was Flapsiges kombiniert mit dann doch sehr großer staatsmännischer Geste, staatstragender Geste. Und in diesem Video sehen wir nun Robert Habeck, wie er uns direkt anspricht als Staatsmann, als Minister. Er adressiert uns als Bürgerinnen und Bürger direkt und das auch mit einem gebührenden Pathos. Also er wird wirklich ernst und aber auch wirbt er leidenschaftlich für diese Perspektive auf das Geschehen, die er jetzt stark macht. Und ich würde sagen, dass das Interessante an dieser Rede ist, die ein aufgezeichnetes Video ist, dass sie jetzt keine spontane Rede ist. Sie ist ja wirklich geschliffen. Das ist ja ein Text, den Robert Habeck vom Teleprompter abliest. Das heißt also, die Flapsigkeiten, die wir von Robert Habeck kennen, sowas wie kriegst du nicht, Alter, das kennen wir aus dem Fernsehen, die verbietet er sich da. Das kommt nicht vor, sondern es tritt hier wirklich in den Vordergrund dieses Staatsmännische, der Pathos des Amtes, den Robert Habeck immer genauso auch in den Vordergrund gestellt hat. Er hat mal davon gesprochen, dass es ihm eine Ehre sei, Deutschland zu dienen. Also er macht diesen Amtspathos nochmal stark.
Das ist ja aber interessant. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es ist eigentlich in der Politik, in der deutschen Politik ja immer sowas wie ein, um jetzt auch mal flapsig zu sein, No-Go gewesen, eben so pathetisch zu sein, mit guten Gründen natürlich. Glauben Sie, dass das wieder möglich ist, wenn die Situation so ist, wie sie jetzt ist?
Also ich glaube schon, dass solche Krisen und Kriegssituationen eine andere Form des politischen Sprechens auch herbeirufen beziehungsweise auch nötig machen. Aber gleichzeitig funktioniert ja auch diese Rede, das darf man nicht vergessen, über ihre mediale Form, also auch über das Format. Es ist eine Videobotschaft, die er aufnimmt, die Robert Habeck uns hier zumutet, indem er uns eigentlich direkt anspricht. Es ist keine Rede an die Nation im Parlament, es ist keine Rede vor einem gigantisch großen Publikum. Das heißt, diese Verführbarkeit, diese Dimension von politischer Rede, die uns ja als Deutsche, gerade mit Blick auf die deutsche Geschichte, immer Angst bereitet, immer Sorge bereitet, die fällt hier weg. Also das, wenn man so will, das Pathoslose einer Videobotschaft ist vielleicht paradoxerweise die Ermöglichungsbedingung für den Pathos der Rede von Robert Habeck.
Ich würde das gerne mal in den Kontrast stellen zu dem aktuellen Bundeskanzler Olaf Scholz und seiner Vorgängerin Angela Merkel, die im Grunde genommen immer geredet haben, als ob sie gerade in einer Grundschulklasse sind. Also mit möglichst einfachen Worten. Sehen Sie da einen grundlegenden Unterschied?
Ja, ich glaube schon, dass Robert Habeck seinen Zuhörerinnen und Zuhörern und damit auch den Wählern mehr zumutet. Also er versucht ja auch schon, man kann das auch politisch auf seine Gesetzesvorlagen zurückbeziehen, er versucht ja den Bürgerinnen und Bürgern wirklich etwas zuzumuten, ihnen klarzumachen, es steht etwas auf dem Spiel. Und das zeigt sich auch in der Rhetorik. Robert Habeck nimmt sein Gegenüber, wenn man so will, ernster. Also genau wie Sie sagen, Scholz, Merkel, diese parataktische Form des Sprechens, das einfache Sprechen, das ist etwas, was vielleicht auf der einen Seite demokratischer ist, weil es dann vielleicht auch besser verständlich, leichter verständlich ist. Aber es ist doch ein Sprechen, was manchmal Bürgerinnen und Bürger nicht so richtig ernst nimmt, was uns nicht so viel zumuten will. Und bei Olaf Scholz ist jetzt interessant zu beobachten, gerade im Kontrast zu Robert Habeck, dass er so eine Rhetorik der Entschlossenheit versucht zu nutzen und eigentlich immer wieder darauf verweist, wie viel Arbeit denn erfolgreich hinter den Kulissen erfolge. Also ganz oft sind es die Verweise darauf, auf die Erfolge der Ampel, hinter den Kulissen, das, was alles schon getan werde. Also Olaf Scholz hat eigentlich so eine Rhetorik des Machers. Und vielleicht ist das auch genau seine Schwäche in diesen Situationen, dass hier klar wird, wenn etwas auf dem Spiel steht, wenn wirklich Gewissheiten bröckeln, beziehungsweise sich die deutsche Gesellschaft fragt, was passiert hier eigentlich gerade, was passiert in den nächsten Monaten und Jahren, dann braucht es dann manchmal doch eine öffentliche Ansprache, die auf die Macht des Wortes setzt.
Und was wären dann die Lehren daraus, wenn man dann doch beobachten kann, wie stark das rezipiert wird und am Ende dann auch für eine internationale Zuhörerschaft übersetzt wird?
Na, nehmen Sie mal diesen Schritt, die Rede jetzt zu untertiteln. Das heißt, hier wird also schon beim Sender, in dem Falle Robert Habeck und sein Ministerium, sein PR-Team, sein Kommunikationsteam schon überlegt, wie wird diese Rede gelesen, gedeutet in anderen Kulturkreisen, in anderen Ländern, in anderen Sprachen. Und genau das wird jetzt reflexiv eingebaut in die eigene Art und Weise, etwas zu senden, eine Botschaft zu vermitteln. Also wir sehen schon, dass diese Idee, etwas wird geteilt, etwas vielleicht auch geteilt jenseits des eigenen Sprachraums, die wird schon eingebaut in die Rede selbst. Und das meinte ich damit, dass sich mediale Formate und damit ja auch Publikumsbezüge verändern. Ein Robert Habeck muss damit rechnen, dass diese Rede vielleicht in Ägypten angeschaut wird. Oder nehmen wir die Türkei, dass sie geteilt wird, aber genauso, um ein ganz anderes Land zu nennen, sagen wir mal Norwegen. Und das ist das Interessante, dass diese Reden sich fast schon verselbstständigen können, dass sie also immer wieder geteilt werden können, Versatzstücke herausgegriffen werden können und deswegen bei der Konzeption einer Rede schon daran gedacht werden kann oder sollte vielleicht sogar heute, was mit einer Rede passieren kann.
Mit der Politikwissenschaftlerin Astrid Sevi habe ich über die Rede des Vizekanzlers Robert Habeck gesprochen und warum sie so einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat.